Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
Mein Name ist Achim Plate, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Leutvor AG aus Hamburg.
Bei Ihnen ändert sich viel, vieles in Bewegung. Wir verfolgen es ja immer wieder, sprechen immer wieder drüber, unter anderem Ihre Dimension durch die Übernahme der Bayerischen Vermögen, unter anderem zahlenvoller Wachstum, Meilensteine, jetzt auch der Name Laikon. Wir haben beim letzten Mal schon kurz drüber gesprochen, mit Q geschrieben, also L-A-I-Q-O-N, steht für Leading AI, also künstliche Intelligenz, IQ, also menschliche Intelligenz, und schließlich ON für online. Aber es ist offenbar noch nicht so weit. Also heute haben Sie sich gerade noch vorgestellt mit Leutvor.
Ja, wir haben ja den Beschluss auf unserer Hauptversammlung im Juli gefasst. Danach muss man markenrechtlich noch bestimmte Schritte durchführen, damit man das auch einführen kann. Und wir planen jetzt im vierten Quartal diesen Jahres die Umbenennung dann von der Leutvor AG auf die Laikon AG. Also das ist in Arbeit und muss aber auch alles sauber vorbereitet werden.
Also beim nächsten Mal stellen Sie sich vermutlich schon anders vor.
Ich denke, davon können wir ausgehen. Spätestens nächstes Jahr um diese Zeit sollte ich hier als Vorstandsvorsitzender der Laikon AG bei Ihnen sitzen.
Sie hatten das mal so beschrieben, die haben die Umbenennung für notwendig gehalten, weil dieses Fonds im Name was ganz anderes suggeriert, als man tatsächlich bei Ihnen bekommt. Ich meine, Fonds ist ja noch dabei, aber eben auch Vermögensverwaltung, digital. Wie würden Sie es denn bezeichnen jetzt, wenn Sie sagen, Fonds ist nicht genug? Was würden Sie sagen?
Ja, das, was Laikon alles anbietet für Endkunden und institutionelle Kunden, geht also weit über das klassische Fonds hinaus. Wir haben die komplette Vermögensverwaltung dazu bekommen. Wir haben komplett KI-gesteuerte Anlagen dazu bekommen. Wir haben mit Grony eine Tochter, die ETF-Sparpläne bietet. Das ist so ein umfangreiches Angebot an Produkten und Lösungen, was einfach durch den reinen Namen Leutfonds nicht genügend repräsentiert wird. Und das hat dazu geführt, dass wir der Weiterentwicklung dieses Konzerns auch gesagt haben, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, mit der Integration der Zukäufe auch die Namensänderung durchzuführen.
Ja, und ich habe ja schon gesagt, die Dimension hat sich auch geändert. Also es kam beispielsweise im August die Meldung, Asset Under Management Anstieg auf 4,3 Milliarden, inzwischen plus 115%. Das ist nicht nur ein ordentlicher Anstieg, sondern eben auch eine neue Dimension. Was ändert sich für Sie dadurch, wenn diese Masse, die dahinter steckt, einfach so groß geworden ist?
Gut, wir haben jetzt zum 30.06. in unserer SIF-Darstellung ja sogar 4,7 Milliarden Assets Under Management. Das hängt immer ein bisschen mit zusammen, dass die Firmen schon zwar quasi zu uns gefühlt gehören, aber die Inhaberkontrollverfahren bei der BaFin eben noch abzuschließen sind. Ja, was ändert sich? Ja, das Leistungsangebot, das Spektrum, das wir Kunden anbieten, wird immer größer, denn diese Zuwächse in den AOMs basieren ja nicht alle immer in denselben Produkten. Es kommen also auch zusätzliche Produkte und Lösungen dazu, mehr Kunden, mehr Depots, die wir betreuen, mehr Mitarbeiter, also die gesamte Dimension steigt. Wir sind jetzt eher 170 Mitarbeiter. Und haben, wenn man mal alle und auch die Grony-Kunden mit einbezieht, mittlerweile über 15.000 Kunden, die man mehr oder weniger digital oder auch analog auch zu betreuen hat.
Deshalb logischerweise gerade auch die große Arbeit, erstmal alles zusammenzubringen. Sie hatten gesagt, als nächste Ziele erstmal alle neuen Konzerneinheiten integrieren, auf die digitale Plattform bringen und damit effizient und gut in diesem großen Verbund zu arbeiten. Wie weit sind Sie da? Wie läuft's?
Also alle zugekauften Firmen, die wir Ende letzten Jahres dazu bekamen, werden in diesem Jahr bis Q4 auf unserer Plattform sein. Das heißt, wir arbeiten dann alle integriert auf derselben digitalen Plattform. Das erleichtert die Prozesse, das macht die Prozesse sicherer. Das haben wir alles hinbekommen. So ist ja unsere cloudbasierte Plattform aufgebaut, dass es relativ einfach ist, weitere Unternehmen dort aufzuschalten. Unser Data Warehouse ist groß genug, dass auch die zusätzlichen Asset- und Kundendaten dort verarbeitet werden können. Also das ist eine Plattform, die dieses zusätzliche Wachstum relativ einfach aufnimmt. Also lange Rede, kurzer Sinn, zum Jahresende sind wir alle auf der Plattform.
Sie haben gesagt, Ihr Geheimnis des Erfolgs sozusagen ist der Ansatz von hinten denken. Was erwartet der Kunde heute? Was erwartet der Kunde in den nächsten Jahren? Das fand ich dann jetzt doch interessant, als ich das nochmal gehört habe, weil ich dachte, ich traue mich nicht mal zu sagen, was ist nächste Woche oder im Winter. Momentan geht alles so schnell. Sie sagen, was erwartet der Kunde in den nächsten Jahren? Was erwartet er denn?
Der Kunde erwartet, dass er nicht das Gefühl hat, dass es vorgefertigte Produkte im Finanzbereich gibt, die man ihm anverkaufen will oder, ich will nicht sagen, anreden will, sondern er will das Gefühl haben, es gibt Produkte, die auf ihn customized sind. So wie er es übrigens heute in der digitalen Welt in vielen, vielen anderen Bereichen ja auch bekommt, dass er das Gefühl hat, er kann individuell seine Bedürfnisse, zum Teil sogar ja selber, digital umsetzen. Und das wird in der Finanzbranche auch immer stärker werden. Das heißt, sich zu lösen, dass man nur darauf vertraut, dass einem das Richtige angeboten wird. Es muss sehr viel transparenter werden. Es muss ständig verfügbar sein in der Transparenz und der Kunde muss es customizen können und seine Wünsche in diesen Lösungen individuell umgesetzt zu bekommen. Und das geht nicht mehr mit statischen Produkten, die man irgendwie miteinander verkoppelt oder so. Das sind sehr individuelle Produkte, die datenbasiert für so einen Kunden zusammengestellt werden müssen. Und die möchte er dann bitteschön auch irgendwie täglich überwachen oder sich anschauen können.
Also das ist dieses Nutzer in den Fokus rücken, über das schon so oft gesprochen wurde, was ja viele inzwischen sagen, wir müssen den Nutzer in den Fokus stellen. Auf der anderen Seite haben Sie vorhin davon gesprochen, dass man jetzt auch an einer Edeka-Kasse beispielsweise seinen Vorsparplan kaufen kann. Da kann ja dann nicht mehr viel Individuelles dahinter stecken, oder? Also am Ende des Tages ist Edeka ja nun mal Massenware.
Edeka ist ja nur der Vertriebsweg. Und das bedeutet, was ist denn da das Individuelle? Man kauft zwar an der Kasse relativ mit hoher Convenience, so relativ einfach, ein Plastikkärtchen, um den Einstieg in einen ETF-Sparplan damit zu haben. Aber wenn man dann das digitale Onboarding macht, ja, muss man trotzdem seine individuellen Präferenzen angeben und dann wird ja erst festgelegt, wie dieser Sparplan überhaupt aussieht. Das heißt, der Schritt, der dort an der Edeka-Kasse gemacht wird, ist, die Schwelle, sich mit einem Finanzprodukt zu beschäftigen, zu senken, 30 Euro an der Kasse zu bezahlen, die dann voll in den Sparplan gehen. Aber die Eröffnung des Sparplans, da wird individuell geprüft, was darfst du eigentlich, was willst du eigentlich und deshalb kriegst du so einen Sparplan angeboten.
Und was ist da dann wichtig? Also nicht nur da, sondern generell bei Ihnen. Wichtiges Schlagwort SDG, Impact Investing, das sind Stichworte, die ich da gelesen habe. Davon sprechen ja viele, zum Teil muss man ja auch, es gibt Regulierungen und so weiter. Was sind da Ihre Ziele?
Unsere Ziele sind ganz klar, dass alle unsere Produkte und Lösungen nachhaltiges Investment darstellen, also auch eine Wirkung erzeugen. Das bedeutet, es gibt ja diese Klassifizierung nach Offenlegungsverordnung, dass wir in Zukunft nur Klasse 8 und Klasse 9 Produkte und Lösungen entwickeln. Und wir sind da sehr weit. Wir haben das umgestellt. Warum ist das wichtig? Weil es A, eine immer stärkere Forderung von der Gesetzgeberseite gibt. Man muss heute Kunden bei jedem Gespräch nach seinen Nachhaltigkeitspräferenzen befragen, muss dann die Lösung auf ihn auch entsprechend zuschneiden und, das ist auch ganz wichtig, das Einhalten und auch laufend reporten, dass der Kunde es auch nachvollziehen kann. Das heißt, neben den normalen regulatorischen Themen, die man in der Anlage bedenken muss, ist mit diesen Nachhaltigkeitsvorgaben und Zielen nochmal eine ganz neue Dimension für unsere Branche dazugekommen. Und Sie haben vollkommen recht, im Moment wird politisch schon viel gefordert. Operativ fehlt es allerdings noch an vielen Dingen und das Allerwichtigste sind Daten. Denn Nachhaltigkeit in Finanzanlagen umzusetzen, ist im Wesentlichen das Einbeziehen von zusätzlichen Daten, die die Nachhaltigkeit eines Unternehmens beschreiben. Und der Umfang dieser Daten, der ist noch ein bisschen löchrig, weil die Pflicht, diese Daten als Unternehmen zu melden, beginnt eigentlich jetzt erst ab dem nächsten Jahr zu greifen.
Sind wir im Prinzip ja schon ein bisschen bei den Zielen. Ich habe noch andere Ziele von Ihnen, ambitionierte Ziele, zwei ambitionierte Ziele, die ich ansprechen will. Das eine sind die Assets Under Management, Growth 25 oder 25, das ist ja Ihre Strategie. 8 bis 10 Milliarden erwarten Sie da, also da ist schon noch ein ganzes Stück an Wachstum zu gehen. Wie schaffen Sie das?
Durch organisches Wachstum. Wir haben ja für dieses Jahr 22 die Guidance von 5,5 bis 6 Milliarden, ist mit einbezogen, dass wir in diesem Jahr noch die Growny konsolidieren werden. Und auf dieser Summe wollen wir dann, ja, wenn man ein bisschen rechnet, anscheinend mit über 1 Milliarde Euro pro Jahr organisch wachsen. Da wir eine sehr breite Aufstellung haben mit unterschiedlichsten Produkten und Lösungen, gibt es auch sehr viele unterschiedliche vertriebliche Zielkunden, die wir alle adressieren. Im Direktgeschäft, also online, über Vertriebspartner wie zum Beispiel Maklerpools oder mit White-Label-Partnern, die unsere Produkte nutzen, aber ihren Namen raufschreiben. Wir sind da so breit aufgestellt, dass aus all diesen Bereichen aufaddiert ich guter Dinge bin, dass wir diese 1 Milliarde organisches Wachstum gut schaffen können. Und so wollen wir in den Zielkorridor von 8 bis 10 Milliarden in 2025 kommen.
Und 45% EBITDA-Marge in 2025. Da habe ich mich auch gefragt, also wie geht das? Ich vermute mal, dass die großen Investitionen eben jetzt getätigt sind. Die Integration dürfte ja auch noch Geld kosten und so weiter. Wenn dann mal nicht mehr so viel Geld in die Technologie beispielsweise gesteckt werden muss, dann kann man eben auf die Marge gucken.
Also Ganz kurz bei der Guidance mit den 45%, das ist unter der Voraussetzung, dass auch in so einem Jahr die sonstige normale durchschnittliche Performance-Fee fließt. Das ist ja in unserem Geschäftsmodell wichtig. Wenn wir ein Jahr haben ohne Performance-Fee, wird die RBDA-Marge drunter liegen. So, Sie haben vollkommen recht, unsere Büros sind aufgebaut. Die Mietkosten, die wir haben, die Fixkosten in einem Finance-Bereich, in einem Compliance-Bereich, diese ganzen Kosten sind ja da. Das heißt, je größer wir jetzt werden, dann skalieren diese Kosten im Grunde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann wachsen wir langsam in diese prognostizierten EBITDA-Margen rein. Und wenn wir von 8 bis 10 Milliarden AOM sprechen, dann heißt das immerhin, dass wir auch in einer Größenordnung, wenn man sich Analyse- und Analystenreports anguckt, die dort Größenordnung zwischen 80 und 100 Millionen Euro Umsatz sehen. Und auf diesen erhöhten Umsatz verteilen sich natürlich bestimmte Kosten, die wir haben, dann ganz anders. Und das ist ein wesentlicher Treiber für den Anstieg jetzt der Profitabilität.
Wer bisher nicht mitspielt, ist die Aktie. Im Januar war die noch über 16 Euro, danach ging es bis auf unter 6. Wir sind hier auf einer Investorenfahrt, da sind eben potenzielle Investoren, da sind vielleicht auch Aktionäre. Die fragen natürlich danach, was sagen Sie denen, warum sollte man jetzt zugreifen aus Ihrer Sicht?
Zunächst einmal sind wir ganz normal mit in der Massenhaft, dass bei den Situationen am Kapitalmarkt jeder erstmal reflexartig sagt, dann ist eine Aktie, die am Kapitalmarkt irgendwie ja tätig ist, mit Vorsicht zu genießen, das ist ein Grund. Dann haben wir eine Sondersituation, sicherlich in diesem Jahr. Wir haben ja im Juni unsere Wandelschuldverschreibung, die mal mit 6,10 Euro damals emittiert wurde. Die ist gewandelt worden von allen Anlegern in Aktien. Ich habe ein wenig den Eindruck, dass dort auch einige eigentlich Anleihezeichner dabei sind, die jetzt, ich sage es mal, fast bei 6,10 Euro auch die Aktie zum Verkauf stellen. Deshalb habe ich da so das Gefühl, das ist auch eine Sondersituation. Die wird irgendwann bereinigt sein. Warum ist das jetzt ein guter Zeitpunkt? Jeder, der unsere Aufstellung versteht, was wir dort aufgebaut haben in den Jahren und sagt, irgendwann wird der Kapitalmarkt auch wieder drehen und dann werden die Leute und auch die Performance eine andere Richtung wieder einnehmen und damit ist diese Aktie im Moment ein Kauf, weil dann wird sie eine andere Performance und auch eine andere Ergebnissituation darstellen können. Also man muss uns als Investition sehen, dass wir sehr viel aufgebaut haben, dass man die jetzt nochmal zu einer sehr günstigen Bewertung bekommt. Und wir eine Aktie sind, die vom anziehenden Kapitalmarkt und von dem Größerwerden, was wir trotzdem ja prognostizieren, profitieren wird.
Ja, dann verfolgen wir das natürlich weiter und sind gespannt auf die nächsten Meldungen, Herr Plate. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.